Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ich freue mich, euch zu sehen an diesem Karfreitag und gemeinsam mit euch auf dieses Kreuz zu schauen. Und ich stimme dir zu, Steffi. Ich bin dankbar für das Kreativteam und dass sie das Kreuz heute nochmal so sichtbar gemacht haben für uns. Und ich will dich einladen, dass wir wirklich dieses Kreuz bewusst wahrnehmen an diesem Karfreitag. Und wenn wir auf dieses Kreuz schauen, dann seht ihr das, was heute auch im Mittelpunkt der Predigt stehen soll. Neben dem Kreuz natürlich auch diese Dornenkrone, die dort um diesen Pfahl des Kreuzes herum hängt. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute das Kreuz so sehen, wie es in der Bibel beschrieben ist. Ich weiß nicht, ob du viel unterwegs bist in Social Media oder sowas. Es gibt ja viel Diskussionen und Videos und Beiträge zum Kreuz. Ob es ein Symbol nur ist, ob Jesus wirklich gestorben ist und wieder auferstanden ist, was das Kreuz eigentlich bedeutet, ob es eben nur symbolhaft ist oder ob es das bedeutet, was die Bibel sagt. Er trug den Fluch für uns. Kleiner Spoiler sozusagen zu Beginn dieser Predigt. Also du bist hier in einer Gemeinde, die glaubt, Jesus ist wahrhaftig für uns gestorben und wahrhaftig auferstanden. So, also du kannst jetzt noch rausgehen, falls du das anders siehst. Aber ich sage das so deutlich am Anfang, weil es eben so viele Verwirrungen gibt und so viele Dinge da auch kursieren, insbesondere in Social Media, dass du weißt, wo du hier bist und woran du bist. Und ich will dich wirklich einladen, eben auf diesen Text zu schauen, auf dieses Kreuz zu schauen, auf diese Dornenkrone auch zu schauen und da nicht drüber hinwegzugehen, wie wir das sonst vielleicht manchmal tun im Laufe eines Jahres, ne? Sondern es bewusst wahrzunehmen. Und wenn wir darauf schauen, dann sehen wir diese Dornenkrone und eine Krone ist ja eigentlich ein Zeichen von Herrschaft, von Macht. Eine Krone, wer trägt eine Krone? Ein König, ne? Einer, der normalerweise verehrt wird. Einer, vor dem man sich verneigt, weil ihm Ehre gebührt, weil er diese Krone trägt. Aber eine Dornenkrone ist anders. So viel Mühe sich das Kreativteam gegeben hat, eine Dornenkrone ist nicht so schön. Sie ist nicht würdevoll. Sie ist nicht aus Gold, so wie man das von einer Krone kennt. Sie ist eben aus Dornen. Und wer diese Dornenkrone trägt, der wird verletzt. Der zieht sich Verletzungen zu. Diese Dornenkrone, die ist nun aus Rosen, habe ich mir sagen lassen, aus Rosenzweigen. Aber man geht davon aus, die echte Dornenkrone, die war aus einem Sidabaum, auch syrischer Christusdorn genannt heute. Und aus diesen Ästen, und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie dieser syrische Christusdorn aussieht. Und ihr kriegt einen Eindruck von den Ästen und von den Dornen. Biologen nennen diese Gattung von Pflanzen Kreuzdorngewächs. Weiter gehe ich jetzt nicht. Ich hatte zwar Bio-LK, aber mehr kann ich über Pflanzen nicht sagen. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese Dornen, diese Dornkrone, sie drücken sich in die Haut, unter die Haut und verursachen starke Blutungen. Die Dornenkrone war ein Zeichen von Verhöhnung und die Soldaten setzten sie Jesus auf, um ihn lächerlich zu machen. Dieses Schild, was wir uns vorstellen müssen über dem Kreuz, dies ist Jesus, der König der Juden. Damit haben sie ihm gespottet und haben dieses Schild über seinem Kopf angebracht. Und wenn wir auf dieses Kreuz schauen und auf diese Dornkrone, dann passiert aber in dem Moment, wo sie die Dornkrone Jesus aufsetzen, wo sie das über das Kreuz schreiben, da passiert etwas, was sie nicht verstehen können, aber was ein Hinweis darauf ist, was hier eigentlich passiert am Kreuz. Paulus, der bringt es in unserem heutigen Predigttext, den wir gerade gehört haben, auf den Punkt in Vers 13. Wir haben es eben gehört, ich lese es uns nochmal. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Getragen hat. Diese Dornenkrone trug er. Und er hat wahrhaftig nicht nur die Schmerzen getragen, die diese Dornenkrone verursacht, sondern er hat den Fluch getragen, der auf dieser Welt liegt und der und den wir in unserem eigenen Leben spüren. Er trägt den Fluch, unter dem der Mensch steht, seit er sich von Gott abgewendet hat. Die Bibel nennt das Sündenfall. Und deshalb lautet das Thema heute, weil er diese Dornenkrone trug und weil sie mehr ist als nur ein Spott von Soldaten, sondern weil er unseren Fluch getragen hat, ist Jesus unsere Hoffnung. Wir nennen diesen Tag ja Karfreitag, von Kara, Klage. Im Englischen heißt es Good Friday. Wir sind deutsch, ne? Wir fokussieren uns auf die Klage, auf die Dornenkrone und im englischsprachigen Raum fokussiert man sich auf das, was sie bedeutet, nämlich die gute Nachricht für uns. Er trug unsere Schuld und diese Dornenkrone, sie steht dafür und daran möchte ich uns heute erinnern und ich möchte uns mit hineinnehmen. Und wer diese Dornenkrone und was sie bedeutet verstehen möchte, der muss an den Anfang der Bibel. Und dahin nehme ich uns heute mit. Denn wenn die Bibel von Dornen spricht, dann meint sie nicht nur stachelige Pflanzen. Dornen haben eine Geschichte. Und das erste Mal tauchen sie an einer ganz entscheidenden Stelle auf, ganz am Anfang der Bibel, in 1. Mose 3. Da, wo der Mensch sich von Gott abwendet und seinen eigenen Weg geht, da, wo die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott zerbrochen ist im Sündenfall, da hinein spricht Gott Gericht zu Adam. Und die Dornen tauchen auf. Und ich lese uns das vor. Da heißt es in 1. Mose 3, Vers 17. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen. Und du wirst sich dein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein. Trotzdem wirst du von ihm leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Hey, wenn es dir so geht wie mir, dann hast du diese Bibelstelle vielleicht schon einmal gelesen und bist aber darüber hinweggegangen und bist vielleicht gar nicht über diese Dornen gestolpert, die hier erwähnt werden. Oder vielleicht bist du schon darüber gestolpert, aber hast gedacht, ja gut, also Sündenfall war schlimm und hatte Konsequenzen. Aber ich weiß nicht, ob du dich mit diesen Dornen schon einmal so auseinandergesetzt hast, von denen hier die Rede ist. Denn sie haben eine Bedeutung und diese Bedeutung, die will ich heute entfalten. Denn sie beschreiben, was seit dem Sündenfall unsere Welt und unser Leben prägt und was wir auch manchmal spüren dürfen. Übersät mit Dornen und Disteln. Hey, ich glaube, ich muss dir nicht erzählen, weil du es selber siehst und wahrnimmst, die Schöpfung ist nicht mehr heil seit dem Sündenfall. Sie funktioniert nicht mehr so, wie sie mal gedacht war. Der Boden, der eigentlich Leben hervorbringen sollte, der bringt Widerstand hervor. Das Leben an sich ist nicht paradiesisch. Oder jemand von euch, der sagt, sein Leben ist paradiesisch? der kann auf jeden Fall gute Tipps geben. Aber die meisten von uns würden sagen, das Leben an sich ist mühsam geworden. Das, was einmal gut gewesen ist, da merken wir, das ist schwer geworden. Eine Welt übersät mit Dornen und Disteln. Und wir erleben das im Großen, wir erleben das in den Kriegen, die nicht enden wollen. Wir erleben das in der Ungerechtigkeit, wo sich der Stärkere durchsetzt. Wir erleben das in Systemen, die korrupt sind und wo materielle Interessen über dem Menschenleben stehen. Wer das Öl hat, bestimmt, wer lebt und wer nicht. Wir leben in einer Welt, die sich technologisch weiterentwickelt und gleichzeitig finden Menschen immer weniger Ruhe, obwohl doch alles besser werden sollte. Aber wir erleben das ja nicht nur im Großen, diese Dornen und Disteln, die erleben wir auch bei uns in unserem Leben, im Kleinen sozusagen, in Beziehungen, die schwer geworden sind und sie zerbrechen, in Gesprächen, die eskalieren, hoffentlich nicht zu deinem Osterfest jetzt in diesen Tagen, aber Gespräche, die eskalieren, wo man doch eigentlich einfach einen schönen Nachmittag miteinander haben wollte. Wir treffen Entscheidungen, die wir später bereuen und vielleicht kennst du das von dir ganz persönlich, dass man sich seinen Lebensweg so ausmalt mit einem Traumjob, wenn man aus der Schule kommt, den man erlernen und ergreifen möchte und wo der Arbeitgeber, der Richtige, nur auf dich wartet und du die oder den Richtigen kennenlernst und ihr eure Familie gründet und ihr das Glück, euer eigenes Glück quasi mit den Händen schmieden könnt. Und wenn du noch in der Schule bist, dann halt an den Träumen fest. Aber wenn du rauskommst aus der Schule, kleiner Spoiler, ihr wisst das, dann wird man spätestens, wenn man im Leben angekommen ist, merken, ganz so läuft es leider nicht. Ganz so läuft es leider nicht, sondern dieser Lebenstraum, unsere Lebensträume, die scheitern oft an der Realität. Wir scheitern an uns selbst. Und wir merken, das Leben ist doch ziemlich kompliziert, auch wenn es Zeiten gibt, wo wir Erfolgsgeschichten erleben und wo es richtig gut läuft und wir uns freuen können, Zeiten des Glücks haben und feiern dürfen. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, auch in diesen Tagen. Aber es ist nicht so, dass es immer so ist. Und die Bibel beschreibt, dass das Leben beschwerlich geworden ist, nicht als Problem, nicht als, da hast du halt Pech gehabt. Die Bibel sagt, das, was wir erleben, im Großen wie im Kleinen, das hat etwas mit diesem Bruch zu tun zwischen Menschen und Gott, mit der Sünde, die eingezogen ist in diese Welt mit dem Sündenfall. Der reformierte Pastor und Buchautor und Professor für systematische Theologie, R.C. Sproul, der hat einmal Folgendes gesagt. Im Englischen heißt es, Sin is cosmic treason against a perfectly holy God. Im Deutschen, und ich habe es auch dabei, das Zitat auf der nächsten Folie, da sagt er, Sünde ist kosmischer Hochverrat gegen einen vollkommen heiligen Gott. Herr Sünde, die Bibel sagt, Sünde ist nicht einfach nur ein Fehler, sondern wir lehnen uns auf gegen einen heiligen Gott und deshalb ist diese Welt nicht einfach nur ein bisschen beschädigt, sondern seit dem Sündenfall, so haben wir es gelesen, ist da ein Fluch. Ein Fluch auf dieser Welt und ein Fluch, den wir auch im Leben erleben, jeder von uns anders. Aber zurück zu Karfreitag. Genug der Klage. Der Karfreitag heißt ja auch Good Friday. Denn Karfreitag ist der Tag, der Good Friday, an dem Gott etwas tut gegen diesen Fluch. Indem er etwas diesem Fluch entgegenstellt. Diese Dornen, die auch so zeigen, wie zerbrochen diese Welt ist, die werden Jesus auf den Kopf gesetzt. Und das, was ein Spott war der Soldaten über Jesus, das zeigt etwas, was sie selbst nicht verstanden, nämlich Jesus trägt den Zustand dieser Welt. Was seit dem Sündenfall kaputt ist, das liegt jetzt auf seinem Haupt. die Dornen, die die Geschichte des Bruchs zwischen Gott und den Menschen so erzählen und so verdeutlichen, sie stehen am Karfreitag für die Erlösung von dem Fluch, für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und an dieser Stelle wird Paulus persönlich. An dieser Stelle sagt er, hey, es hat nicht nur mit der Welt zu tun und dem Fluch auf dieser Welt, sondern er sagt, hey, dieser Fluch, den erlebt jeder einzelne von uns. Und wir erleben ihn besonders dann, wenn wir glauben, uns selbst retten zu können. Paulus drückt das so aus. Diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Und ich weiß nicht, was du denkst, was wir vielleicht manchmal denken. Wir denken vielleicht manchmal, die unter dem Fluch stehen, das müssen doch die sein, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Die, die unter dem Fluch stehen, müssten doch die sein, die Gott ignorieren, die bewusst gegen ihn leben. Aber Paulus sagt, hey, es gibt Menschen, die sind religiös total bemüht. Die versuchen alles zu tun, was Gottes Gebote uns so vorschreiben. Und er sagt, diese Menschen, die glauben, sich dadurch retten zu können, die stehen unter einem Fluch. Die stehen unter einem Fluch. Weil sie glauben, hey, wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich in meiner Kraft diesem Gott versuche zu gefallen, dann, da sagt Paulus, dann hast du deine Hoffnung auf dich gesetzt, auf den Falschen gesetzt, anstatt auf Jesus. In dem Moment, wo wir unsere Hoffnung auf uns setzen, auf unsere eigene Kraft, merken wir nicht nur, wenn wir ehrlich sind, dass wir scheitern, sondern wir hängen uns nicht mehr an Christus, der doch alles für uns getan hat. Und Paulus sagt, wenn du diesen Weg gehst, wenn du glaubst, wenn ich mich nur engagiere, wenn ich mich nur anstrenge, wenn ich einfach nur versuche, ein guter Mensch zu sein, da sagt Paulus, dann musst du den Weg auch zu Ende gehen. Dann musst du das ganze Gesetz erfüllen. Dann musst du nicht nur manchmal gut sein, sondern immer gut sein. Vollständig und immer das Gesetz erfüllen, wenn du glaubst, dadurch wirst du mit Gott versöhnt und heil. Und Paulus sagt, hey, wenn du so lebst, wenn du so unterwegs bist, wenn du so dein Christsein lebst, dann kann das wie ein Fluch sein, dann erlebst du Fluch. Dann kannst du meinen, gut unterwegs zu sein, aber nie bei Christus ankommen. Das Gesetz, die Gebote zeigen, wie Gott ist. Sie machen deutlich, was gut ist für uns. Die Bibel ist ein Buch, was geschrieben ist auch und hilfreich ist für uns zum Leben, was uns lehrt, wie Gott sich das gedacht hat und wie wir ein Leben leben können, was gut ist, was gut für uns ist. Aber was es nicht kann, ist unser Herz zu verändern. Was es nicht kann, ist uns frei zu machen. Und deshalb Karfreitag. Weil wir uns nicht selbst retten können und auch keine Religion. Bis hierhin könnt ihr mir folgen, oder? Ja? Okay, ich sehe Nicken. Sehr gut. Ich glaube, bis hierhin ist die Diagnose klar. Wir wissen alle, die Welt ist nicht heil. Wir wissen, wir sind es auch nicht. Und wir merken, so dieser Fluch, von dem Paulus spricht, ist nichts Abstraktes. Wir merken, dass im Großen dieser Welt, wenn wir den Fernseher anmachen oder einfach nur schauen, was in den Nachrichten ist, und wir merken es im Kleinen, in unserem eigenen Leben, dort, wo wir versuchen, es selber gut zu machen und wo wir merken, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Und weil das so ist, sagt Paulus, hat Karfreitag alles verändert und kann Karfreitag alles für dich verändern. Denn Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, sagt Paulus, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Und das ist so eine radikale Botschaft, diese Botschaft des Evangeliums. Paulus sagt nicht, dass Jesus dir helfen kann, ein besserer Mensch zu werden oder doch deine Lebensträume zu erfüllen. Also er kann das, aber das ist nicht das, was versprochen ist. Und die Bibel verspricht auch kein perfektes Lebens- oder Lebensglück. Sondern Paulus sagt, hey, viel mehr als Glück im Leben, viel mehr als irgendwie unsere Lebensträume realisieren zu können, hat Christus dich und mich losgekauft. Und dieses Bild, was er gebraucht, ist, hey, da ist jemand, da sind wir und wir sind gebunden. Wir sind versklavt, wir stehen unter einem Urteil. Und dann kommt jemand, der sieht, wir kommen aus eigener Kraft nicht frei und er tritt ein für uns und er bezahlt den Preis, den wir bezahlt hätten. Das bedeutet loskaufen. Und das ist das, was an Karfreitag geschieht, dass Jesus an unsere Stelle tritt. Dass er unsere Position einnimmt, dass er sich dorthin stellt, dass er sich dorthin hängen lässt, wo wir hängen müssten, für die Schuld, die wir begangen haben. Aber wenn du das begreifst, dass er das für dich und für mich getan hat, dann verändert sich hoffentlich dein Blick auf das Kreuz. Dann sehen wir an diesem Kreuz, und vielleicht kennst du diese Filme, die Passion Christi. Dann sehen wir dort nicht nur menschliche Grausamkeit, und das war grausam, wie Jesus hingerichtet worden ist, sondern wir sehen auch Gottes Liebe, die bis ans Äußerste gegangen ist, für dich und für mich. Er nimmt das Gericht auf sich und erfüllt seine eigene Gerechtigkeit, indem er selbst die Strafe trägt. Und deshalb ist dieser Jesus unsere Hoffnung, weil er getragen hat, was uns treffen müsste. Und Martin Luther, der hat einmal was ganz Krasses gesagt. Was, vielleicht wusstest du nicht, dass Martin Luther diese Dinge gesagt hat, obwohl er ja viele schockierende Dinge gesagt hat. Aber er hat 1535 in seinen Lehren zum Galaterbrief zu diesem Vers Folgendes geschrieben. Und ich habe es euch mitgebracht. Damit ihr seht, dass es nicht von mir kommt. Er sagt, Christus sollte der größte Übertreter, Mörder, Ehebrecher, Dieb, Aufrührer und Gotteslästerer werden, der je auf der Welt war oder sein konnte, weil er die Sünden auf sich genommen hat, die wir begangen haben. Christus wurde der größte Übertreter, der je auf der Welt war, nicht weil er selbst gesündigt hätte, sondern weil er unsere Schuld, die Sünde der Welt, deine und meine Sünde, vergangen, gegenwärtig und zukünftig auf sich genommen hat. Und deshalb ist er unsere Hoffnung. Weil er unsere Schuld vollständig auf sich nimmt und sich zurechnen lässt. Er wird zum Übertreter, er wird zum Mörder, er wird zum Ehebrecher. Und wir gehen frei aus. Good Friday. Paulus beschreibt in dem Galaterbrief aber nicht nur, was Jesus getragen hat, sondern auch, wozu er das getan hat. Und das bringt uns zu diesem letzten Vers dieses Predigttextes für heute, den Vers 14. Da heißt es, so sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Christus Jesus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Wozu hat Jesus diesen Fluch auf sich genommen? Gott liebt bis ans Äußerste. Gott möchte, dass du frei bist. Gott möchte, dass der Fluch dieser Welt, der Fluch über unserem Leben, den wir so erleben, dass wir frei werden davon, dass die Last leicht wird. Aber er will noch mehr. Er möchte, dass du gesegnet bist. Der Prophet Jesaja beschreibt, dass Jahrhunderte bevor all dies geschieht, wovon wir heute reden, vor diesem Karfreitag, da beschreibt er es mit diesen Worten. Er sagt, er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz geschieht nicht nur Vergebung und Gerechtigkeit, er trägt unser Urteil, sondern noch viel mehr. Wir können heil werden, wir können gesund werden durch die Wunden, die er getragen hat. Wir können Frieden haben mit uns, mit anderen, mit Gott. Das ist der Segen, den wir hier so auch verheißen bekommen. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn du in Christus bist. Da schreibt Paulus im Römerbrief 8, Vers 1. Wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Hey, was für ein Segen, wenn du das wissen darfst. Hey, das, was du verbockt hast in deinem Leben, das, was andere an dir getan haben, diese Schuld, die hält dir Gott nicht mehr vor, wenn du ihn um Vergebung bittest. Er wird dich nicht mehr dafür verurteilen. Weil deine Stellung vor Gott geklärt ist, wenn du mit Christus verbunden bist. Aber da macht Paulus nicht Halt, wenn er von dem Segen spricht, sondern er geht noch weiter. Er sagt, und wir haben es eben gehört, das alles geschieht, damit der Segen Abrahams zu den Völkern kommt. Und was meint er damit? Was da am Kreuz geschieht, ist nichts für einen kleinen Kreis von Insidern. Geschah nicht für die Jünger, die dort waren. Geschieht nicht für besonders religiöse Menschen. Geschieht nicht für nur diejenigen, die christlich aufgewachsen sind. Und vielleicht bist du hier und du bist nicht christlich aufgewachsen. Hey, willkommen im Club, ich bin's auch nicht. Aber das musste auch nicht sein, weil Gott hatte von Anfang an alle Menschen im Blick. Als er Abraham beruft, sagt er in 1. Mose 12, Vers 3, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hatte immer alle Menschen im Blick. Und durch Christus öffnet sich diese Verheißung, die er Abraham zuspricht, jetzt für alle. Du kannst Freiheit erleben von diesem Fluch, den wir sehen, den wir erleben, der auf unserem Leben liegt. Wenn du weißt und in dein Leben schaust und du erblickst diese Dornen und diese Disteln, mit dem dein Leben übersät ist, dann darfst du heute wissen, hey, du kannst Segen erfahren, weil nicht nur deine Schuld vergeben ist und deine Last genommen ist, sondern du bist versöhnt mit dem Vater und du darfst diesen Segen, den Gott Abraham zugesprochen hat, den darfst du erleben. Der ist dir zugänglich. Der ist nicht mehr gebunden an eine Herkunft, an eine religiöse Leistung oder an ein bestimmtes Volk, sondern diese Freiheit ist zugänglich für alle. Und sie war von Anfang an gedacht für alle. Das wird hier so deutlich am Anfang der Bibel und Paulus greift es auf. Mit dem Kreuz beginnt eine neue Zeit. Der Fluch ist getragen. Das Gesetz ist nicht mehr der Weg zur Versöhnung mit Gott, sondern durch den Glauben können wir alle Kinder Gottes werden und den Heiligen Geist empfangen. Den Heiligen Geist empfangen und das bedeutet, Gott nimmt Wohnung in uns. Er kommt zu dir und zu mir. Er schenkt uns Leben. Ein neues Leben, ein wahrhaftiges Leben. Und die Disteln und Dornen sind immer noch da. Aber er hilft uns. Er verändert unser Herz. Von der Verbitterung, von der Verhärtung, die wir erleben, weil wir vielleicht schon so manche Dornen und Disteln im Leben erlebt haben, schenkt er uns ein lebendiges, neues Herz. Und richtet uns neu aus. Paulus sagt in Römer 8, Vers 16, Gottes Geist, den er uns schenkt. Und das ist dieser Segen. Der gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Good Friday. Good Friday. Hey, und wenn du das für dich annehmen kannst, wenn du vielleicht heute auch zum ersten Mal begreifst, was dieses Kreuz eigentlich bedeutet, wofür dieses Kreuz eigentlich steht, warum Jesus diese Dornenkrone tragen musste, dann merkst du vielleicht, hey, da ist etwas, da ist ein Segen, den ich noch gar nicht erfahren habe, den ich noch gar nicht erfasst habe, der vielleicht für dich auch noch gar nicht persönlich geworden ist. Und ich möchte dir aber sagen, weil das für mich, als ich 18 Jahre alt war, persönlich geworden ist, dass es das Beste ist, was mir passieren konnte. Zu wissen, das, was vorher war, das hat Jesus auf sich genommen. Mein Leid, meine Einsamkeit, mein Zerbruch hat Jesus getragen. Und ich muss mich nicht mehr länger fragen, zu wem ich gehöre und wer ich bin. Ob mein Job mich definiert oder das, was ich bereits erreicht habe oder das, was ich habe. Ich muss nicht mehr prüfen, ob ich genug bin. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit zu wissen, ich bin Kind Gottes. Und was Besseres gibt es nicht. Gott selbst bezeugt durch seinen Geist in meinem Herzen, Philipp, du gehörst zu mir. Und dasselbe tut er auch für dich, wenn du diesem Jesus dein Leben anvertraust. Und dieser Geist, er verändert uns Schritt für Schritt, führt uns hinaus aus Zwang, führt uns hinaus aus Last, macht uns frei, schenkt uns ein Leben, was von Gott her geprägt ist, wo wir lernen, mit den Dornen und Disteln des Lebens ganz anders umzugehen. Und es gibt eine Hoffnung und er gibt uns diese Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Dieselbe Kraft, die diesen Jesus, der da hängt am Kreuz, der diese Dornkrone trägt, die weckt ihn auf von den Toten. Und dieselbe Kraft, die der Geist Gottes schenkt, die ihn auferweckt, die wird auch dich einmal auferwecken, wenn du Jesus vertraust, hin zum ewigen Leben. Gestern, als wir Jochen Müller beerdigt haben, haben wir das gefeiert. Das war keine Trauerfeier. Das war eine Feier der Auferstehungskraft Jesu. Das war so hoffnungsvoll. Und ich wünsche mir das für dich und für mich, dass wir diese Hoffnung ergreifen. Denn Karfreitag endet nicht im Tod, sondern Karfreitag ist die Öffnung dieser Tür hin zu einem neuen Leben, hin zum ewigen Leben. Und die Dornenkrone steht dafür. Und vielleicht kannst du das heute sehen. Wenn du auf dieses Kreuz blickst, wenn du auf diese Dornenkrone blickst. Dann stellen sie dir heute diese Frage. Worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf setzt du deine Hoffnung? Hey, ganz konkret, wenn dein Lebenstraum sich nicht erfüllt hat, oder du schmiedest ihn gerade, aber er wackelt. Wenn du merkst, Sicherheiten brechen weg. Gerade jetzt in dieser Zeit. Hey, wie viele Gespräche führe ich mit Menschen, wo der Job nicht mehr sicher ist? Wo die Firma in Konkurs gerät? Wo Kündigungen ausgesprochen werden? Sicherheiten brechen weg. Wo wir uns das Leben nicht mehr leisten können, weil alles teurer wird. Oder vielleicht merkst du einfach nur, da gibt es eine Schuld, die ist wie ein Fluch. Und du merkst, hey, das, was meine Eltern getan haben, das tue ich auch, das erlebe ich, darunter leide ich und meine Kinder leiden unter mir. Und vielleicht merkst du, wie wir an unsere Grenzen kommen. Spürst du diesen Fluch? Und ich frage dich, worauf setzt du deine Hoffnung? Woran hältst du dich dann fest? Paulus sagt, es gibt nur zwei Wege. Entweder ich verlasse mich auf mich selbst oder ich verlasse mich auf Christus. Und der eine Weg, wo ich mich auf mich selbst verlasse, wo ich sage, ich kann das alles tragen. Das Leben, das kann ich alles schultern. Die Last, die trage ich selbst. Da sagt Paulus, die führt am Ende in den Fluch. Weil du dann dir selbst überlassen bist. Und der andere Weg, wenn wir uns auf Christus werfen, auf das, was er getan hat für uns. Paulus sagt, der führt zum Segen, weil er uns mit ihm verbindet, weil unsere Last getragen ist, weil ein Neuanfang möglich ist. Und ich möchte dich einladen, dass du über diese Frage nachdenkst, jetzt. Und ich möchte dich einladen, dass wir aufstehen, wenn du kannst. Und ich lade dich ein, dass du diese Frage Gott stellst, vielleicht zum ersten Mal. Dir selbst stellst, aber sie vor ihm bewegst und sagst, Herr, Jesus, könnte es sein, dass du meine Hoffnung bist? Und ich lade dich ein, dass du vielleicht jetzt still wirst und dich öffnest für das Reden des Heiligen Geistes. Denn Gott will zu dir sprechen. Und er wird dir diese Frage beantworten. Und in der Stille, in dem Erwarten, dass er spricht, wollen wir vielleicht auch sensibel sein für das, was er in uns tun möchte in diesem Moment. Wir nehmen uns diese Zeit. Herr Jesus, wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast. Dass du diese Dornenkrone dir hast aufsetzen lassen für uns. Dass du dich hast verspotten lassen für uns, aber sie wussten nicht, was sie tun. In dieser Dornenkrone liegt unsere Hoffnung. Danke, dass du den Fluch dieser Welt, die Flüche unseres Lebens getragen hast. Ganz leibhaftig getragen hast. Und diese Dornenkrone zeigt uns das. Und wir wollen an diesem Karfreitag nicht wegsehen, sondern hinsehen auf das, was du tust. Auf das, was du zu tun vermagst in unserem Leben. Und für jeden Einzelnen hier, der hier ist und der erlebt, wie sich Dornen im eigenen Leben anfühlen. Was Flüche in der Familie bedeuten. Jesus, sprichst du, gib mir deine Last. Ich will sie tragen. Benenne den Fluch, unter dem du leidest. Ich kann ihn durchbrechen. Leg dir mein Leben hin. Dein Leben hin und ich gebe dir ein neues. öffne mir dein verhärtetes Herz und ich schenk dir ein neues, fleischernes Herz. Jesus, danke, dass du das für uns tust. Für das, was du getan hast, was du noch heute tust, was wir heute ergreifen und erfassen und erleben und erspüren können. Wir feiern heute Good Friday. Und wir danken dir von Herzen dafür. Für das, was du für uns ertragen hast. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.